Es gibt drei gute und eine schlechte Nachricht zur kommenden Sony A7 5. Leica hat die Q3 monochrom vorgestellt und über dieses Sonnenfoto redet aktuell das halbe Internet. Also ich persönlich finde die Themen richtig interessant diese Woche. Geht's euch auch so, solltet ihr unbedingt dranbleiben bei Fotografics News. Leute, schaut mal hier. Ihr habt richtig reingehauen bei den Abozahlen letzte Woche. Wir stehen ja fast vor der 3000 und ich hatte letzte Woche dazu aufgerufen, den nächsten Abo-Meilenstein noch dieses Jahr zu schaffen. Und jetzt sind wir schon fast bei 2900. Vielen Dank und macht mal fleißig weiter so. Ich verspreche bis Ende des Jahres auch fleißig weiter die wichtigsten 5 News aus der Kamerawelt zusammenzufassen. Im Laufe der Woche gibt es dann auch noch meinen Kompaktkameravergleich, sodass ihr eventuell auch noch gute Angebote zum Black Friday nutzen könnt. Apropos, bei unserem Sponsor Fotokoch findet ab heute schon die Black Week Angebote statt. Bis zum 1. Dezember gibt es dabei zum Teil sehr, sehr gute Angebote für Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Panasonic, Ohm System und weitere Hersteller. Sind also diesmal wirklich alle dabei. Die Angebote werden allerdings einmal am Tag aktualisiert. Daher lohnt es sich auch wirklich, einmal am Tag reinzuschauen. Wo genau? Natürlich über den Link in der Podcast- und Videobeschreibung oder direkt in der Deal Area auf der Seite von Fotokoch. Die erste Kamera, über die wir heute reden, hatte ich ehrlich gesagt gar nicht mal so richtig auf dem Schirm, denn Fujifilm stellt einfach so viele Kameras vor, dass ich die Profi APS-C-Serie fast vergessen hätte. Richtig, es geht um die Fuji X-T6, die irgendwann die X-T5 aus dem Jahre 2022 ablösen wird. Die Seite Fuji Rumors will diese Woche erfahren haben, dass die Nachfolgerin der X-T5 in der zweiten Jahreshälfte des nächsten Jahres vorgestellt werden soll. Zugegeben, das ist jetzt noch kein wirklich konkretes Erscheinungsdatum, sollte aber erfahrungsgemäß irgendwann zwischen September und November 2026 bedeuten. Relevant ist die Info vor allem für diejenigen unter euch, die sich aktuell vielleicht noch eine Kamera mit X-Trans 5 Sensor kaufen wollen, denn höchstwahrscheinlich führt Fuji mit der X-T6 dann auch einen neuen Sensor ein, der technisch leistungsstärker sein wird. Und in den Monaten nach der Einführung der X-T5 im Jahr 2022 aktualisierte Fuji dann auch noch die Modelle XH2 und XH2S. Also die wurden dann eingeführt, kann also auch gut sein, dass wir dann Ende 2026 mit der X-T6 zusammen auch direkt einen neuen Schwung Fuji-Kameras sehen werden. Fuji haben wir abgehakt, machen wir weiter bei Sony, denn wir stehen schließlich wenige Wochen vor der Vorstellung der Sony Alpha 7 5. Dafür haben wir letzte Woche 4 neue Details zur Sony A7 5 erfahren. Davon sind 3 gut und eine schlecht, fangen wir also mal mit den guten Nachrichten an. Die A7 5 wird wohl bei voller Serienbildgeschwindigkeit von 30 Bildern pro Sekunde voraussichtlich auch 14-Bit RAWs aufnehmen können. Damit können wir also auch bei den Serienaufnahmen eine besonders hohe Farbtiefe in den Bildern erwarten. Ganz interessant, die R6 Mark III von Canon schafft zwar 40 Bilder pro Sekunde, schaltet dann bei der Nutzung des elektronischen Verschlusses aber in einen 12-Bit-Modus um. Zweite gute Nachricht, die A7 5 soll auch wie die A1 Mark II oder die A9 Mark III eine Pre-Capture-Funktion besitzen. Falls ihr das nicht kennt, die Kamera speichert dabei Bilder vor Betätigung des Auslösers. Wenn ihr das einmal genauer sehen wollt, klickt hier einmal mein Video zur Sony A9 III an. Die dritte gute Nachricht, wie die A9 III wird die A7 5 wohl auch Composite RAW unterstützen. Damit nimmt die Kamera dann wahlweise 4, 8, 16 oder 32 Bilder auf, um besonders hochauflösende Bilder mit weniger Bildrauschen erstellen zu können. Und nun die schlechte Nachricht, nun ja, die ist für Fotografen weniger schlimm. Sogenannte Open-Gate-Videos soll die A7 5 wohl nicht unterstützen. Diese Info ist ein bisschen überraschend, da immer mehr Systemkameras und auch immer mehr Action-Cams, dazu noch später, die gesamte Sensorfläche beim Film aufnehmen können. Und das war es dann auch schon zu A7 5. Schreibt mir gerne schon mal euren Ersteindruck für die Gerichte in die Kamera in die Kommentare. So, ich habe mir für die nächste News mal eine neue Steuerung für meine Videos angeschafft. Wenn ich jetzt hier von links nach rechts wische, sollte mein Video heller werden. Ah, ich mache mal schnell wieder dunkler und zoomen kann man auch wie beim Handy. Ja, okay. Ich nehme mal alle Farben raus, das geht nämlich so. Denn wir reden jetzt über die Leica Q3 Monochrome, denn mit der ist vergangene Woche eine neue Premium-Kompaktkamera von Leica mit dezidiertem Schwarz-Weiß-Sensor erschienen. Bei der lässt Leica, wie bei solchen Modellen üblich, gleich ganz den Farbsensor weg. Die Kamera kann also wirklich ausschließlich nur Schwarz-Weiß-Fotos aufnehmen. Ansonsten ist der Sensor aber der gewohnte 60-Megapixel-Sensor, den wir auch schon in der Q3 sehen, also mit Triple-Resolution-Technologie. kann also auch Bilder mit 18 oder 36 Megapixeln aufnehmen. Der fehlende Farbfilter sorgt dann aber für eine höhere Lichtausbeute und eine bessere Detailwiedergabe. Der ISO-Bereich reicht nun zudem von 100 bis 200.000, während die normale Q3 nur 100.000 schafft. Beim Objektiv gibt es nach wie vor das Leica Summilux 28mm f1.7. Zoom funktioniert dann über einen Digitalzoom von 28 bis 90mm und im Makro-Modus das Objektiv schafft dann eine Naheinstellgrenze von 17 Zentimetern. Mensch! Optisch unterscheidet sich die Q3 Monochrome ein wenig von der Standardversion. Es fehlt eben das rote Leica-Logo auf der Vorderseite. An der Oberseite finden wir dann den Schriftzug Monochrome ins Gehäuse eingefräst und die Belederung. Vorne hat, wie ihr auf den Bildern gerade sehen könnt, eine etwas andere Struktur. Sonst gibt es keine relevanten Änderungen an der Kamera, bis auf eine überarbeitete Benutzeroberfläche, die Foto und Video besser voneinander trennen kann. Die soll dann aber wohl auch per Firmware-Update für die Q3 und die Q3 43 kommen. Also Leica Q3 schwarz ansprühen, Farbfilter rausweißen. Und zu welchem Preis verkauft man die dann? 6.750 €, also stolze 500 € mehr als der aktuelle Preis der Leica Q3. Leica-Fans wissen sicherlich, warum das so ist. Die nächste Kamera, ich mach mal die Farbe wieder an, bringt ein paar Neuerungen. Ich rede über die DJI Osmo Action 6, die gleich zwei Dinge anders macht als die gar nicht mal so alte Vorgängerin. Denn die Action Cam ist erst einmal die erste Action Cam mit variabler Blende. Technisch kann die Kamera dabei von F2 auf F4 umschalten. Die Vorgänger hatte noch eine fixe Blende von f2.8 und das soll jetzt nicht unbedingt für ein schöneres Bokeh sorgen, sondern verbessert zwei Aspekte der Action Cam. Einerseits kann die offenere Blende natürlich mehr Licht anfangen, bietet also eine bessere Lowlight-Performance. Andererseits verbessert die geschlossene Blende recht simpel die Hyperfokaldistanz des Objektivs mit Fixfokus. Gerade bei Nahaufnahmen sollte das dann für ein bisschen mehr Schärfe sorgen und löst ein wenig ein Problem von Actioncams, bei denen ein fehlender Autofokus für eine bessere Robustheit ja durchaus praktisch ist. Ebenfalls interessant finde ich, dass DJI auch nochmal stärker auf den Open-Gate-Trend aufspringt, denn die Kamera vertraut gleich komplett auf einen quadratischen Sensor, der eine Auflösung von 3840x3840 Pixeln aufnehmen kann. Heißt, man kann dann nochmal flexibler zwischen Formaten in der Postproduktion wechseln als bei Sensoren im 3:2 Format, die OpenGate ebenfalls unterstützen. Damit das nochmal einfacher wird, kann die Kamera Motive im Hochformatmodus automatisch erkennen. Hinzu kommen 6 Filmlooks, sodass man Videos direkt von der Kamera ans Handy schicken kann und dann auf Social Media posten kann. Videotechnisch sind maximal 4K bei 120 Bildern pro Sekunde drin. Über Interpolation schafft die Kamera dann aber im Modus mit 1080p und 240 Bildern pro Sekunde einen Zeitlupeneffekt, der 960 Bildern pro Sekunde entsprechen würde. Das wäre bei 30 Bildern pro Sekunde, wenn man die ausgeben will, dann immerhin eine 32-fache Verlangsamung. Preislich gibt es die neue Kamera für 379 €. Eine Adventure-Kombo mit zusätzlichem Zubehör und zwei Akkus kann man dann für 479 € kaufen. Wie findet ihr das Upgrade? Schreibt mir das doch auch gerne mal in die Kommis. So, und zum Ende der Folge machen wir es uns mal ein bisschen gemütlicher und schauen uns ein wirklich interessantes Foto an. Jonathan hatte das Bild von Andrew McCarthy vergangene Woche als News aufgegriffen. Ich hatte das aber schon so ein paar Tage vorher in den sozialen Medien gesehen. Ich weiß gar nicht genau, wann das Original gepostet wurde. Da wurde das Foto und das zugehörige Video aber auf jeden Fall schon viel diskutiert. Und deshalb machen wir das jetzt auch mal. Da Photographix News ja auch als Podcast erscheint, beschreibe ich das Bild einmal ganz kurz. Auf YouTube seht ihr es gerade eingeblendet. Wir sehen hier eine wirklich detaillierte Oberfläche der Sonne samt Sonnenflecken und Sonneneruptionen und so ziemlich genau in der Bildmitte die Silhouette eines Menschen, der sich offenbar im freien Fall nach unten befindet. Das sieht jetzt erstmal nach Photoshop oder generativer KI aus, ist aber tatsächlich in großen Teilen in Camera entstanden. Dafür hat der Astrofotograf Andrew McCarthy ein Lund 60mm H-Alpha-Teleskop mit einer ASI 1600mm Kamera oder 1600mm. Ich weiß gar nicht genau. Ich kenne mich bei Astrofotografie nicht so richtig aus, verzeiht mir das. Auf jeden Fall handelt es sich dabei um eine Spezialkamera für die Astrofotografie, die einen besonders sensiblen CMOS-Sensor nutzt. Die ist wohl eigentlich für die Aufnahme eher lichtschwacher Objektive am Nachthimmel geeignet, so wie ich es verstanden habe, also eher nicht für den hellen Lorenz da oben im Himmel. Über einen H-Alpha-Filter lässt McCarthy dann aber nur eine bestimmte rötliche Lichtfrequenz durch, die Wasserstoff beim Energieverlust abstrahlt. Der Fallschirmspringer Gabriel Brown sprang dann noch im richtigen Zeitpunkt ab. Das sieht man auch, wie sie das berechnet haben. Es ist wirklich aus, ziemlich kompliziert, sodass er dann aber auf jeden Fall aus der Perspektive der Kamera direkt durch die Sonne flog. Technisch ist das Foto mit dem Namen The Fall of Icarus in einem Mosaikverfahren aus ziemlich vielen einzelnen Bildern zusammengesetzt worden. Wie genau das mit dem durchfliegenden Fallschirmspringer funktioniert hat, lasse ich dann einmal offen, denn so viel Aufwand soll auch belohnt werden. Schaut euch also bei Interesse doch mal bitte alle Sachen auf dem Kanal von Andrew McCarthy an. Ach ja, ich finde solche Bilder bei den ganzen AI-Slop, den es da draußen ja mittlerweile gibt, ganz schön inspirierend. Schön auch mal positive Nachrichten zu hören. Wir können also ganz entspannt ins sonnige und kalte Wochenende starten. Fliegt nicht zu nah an die Sonne. Das ist ohne Filter nämlich richtig schlecht für den Sensor. Macht's gut, bis nächste Woche. Knackt doch mal entspannt die 3000 Abos. Und bis bald. Auf Wiederhören. Ciao.